NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Es begrüßt Sie heute Miron Tenenberg. Der Hamburger Sänger und Gitarrist Oles Wolinczyk ist Ende der 90er Jahre im Alter von 10 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, wohnte zunächst in der Nähe von Köln und lebt seit 2008 schließlich in Hamburg. Doch der 35-Jährige hat sich nicht nur der Musik und der Kunst verschrieben, sondern übersetzt und dolmetscht. Zudem engagiert er sich in der Palliativbegleitung, widmet sich also Menschen in ihrer letzten Lebenszeit und gibt auch Sozialberatungen. Und ich kann Ihnen noch verraten, dass er sich auch im recht erfolgreichen Kleinkunstformat Kunst gegen Bares einen Namen gemacht hat, nämlich als, ich zitiere den Titel, Kapitalistensau des Abends. Momentan ist er mit seinem aktuellen Projekt ukrainisch unterwegs. Dafür singt er ukrainische Lieder auf Jiddisch und jiddische Lieder auf ukrainisch. Oles Wolinczyk ist sogar in die von Russland überfallene Ukraine gereist und hat dort mit lokalen Musikern musiziert. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, warum er so viele verschiedene Namen neben Oles und Alexei Wolinczyk, Aljoscha oder Amiram benutzt.
Das ist ganz einfach. Erstens, damit man irgendwelche Jugendsünden von mir nicht googeln kann. Und es ist nichts anderes als jüdische Tradition. Man hat einen hebräischen Namen für den religiösen Gebrauch. Das ist dann auch der, der auf dem Grabstein steht oder der, mit dem man zur Tora gerufen wird. Und dann hat man oft einen Rufnamen in der Familie. Und wenn das zum Beispiel ein jüdischer Rufname ist, dann hat man noch einen anderen Rufnamen für draußen, der jetzt dem Volk entspricht, in dem man lebt. Wenn man dann Aliyah macht, zum Beispiel, also nach Israel einwandert, hat man auch ein Shembe Aliyah. Also dann beginnt das Leben irgendwie neu und man hat noch einen ganz anderen Namen. Und für mich ist es schön, damit zu spielen und unter unterschiedlichen Namen aufzutreten. Und tatsächlich, Oles ist eine sehr schöne Form von Alexei auf Ukrainisch und ich benutze sie sehr gern. Ansonsten ist es das gleiche wie Oleg auf Polnisch. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einer krimtatarischen Sängerin gespielt und ich habe auch einen krimtatarischen Namen. Das ist Emran und das ist die türkische Version oder die krimtatarische Version von Amiram.
Sie sind vor allen Dingen momentan mit Ihrem Projekt Ukrainisch unterwegs, in der Sie ukrainische Volkslieder und jiddische Musik miteinander verweben. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Es sind nicht nur Volkslieder, sondern es sind sehr viele, sehr unterschiedliche Lieder. Und diese Idee ist auch etwas sehr Natürliches. Es ist etwas sehr Jüdisches, weil wenn man sich jüdische Musik anguckt, auch Synagogalmusik, es inspiriert sich immer, es bedient sich immer äußerlichen Einflüssen. Und gleichzeitig kommt da dieser jahrtausendealte jüdische Kontext rein und diese jahrtausendealte jüdische Seele mit ihrer ganzen Großartigkeit, aber auch mit dieser ganzen Last der Jahrtausende. Und ich habe das Gefühl, wenn ich auf Jiddisch singe oder spreche, dann habe ich das Gefühl, als würde mein Großvater oder mein Urgroßvater und die ganzen anderen Urahnen aus meinem Munde sprechen. Und das Besondere an diesem Projekt ist seine Aktualität. Weil die Ukraine kämpft um ihr Überleben, um ihre Kultur. Und es ist nicht nur ein Satz oder nicht nur ein Wort, sondern Russland greift ja zielgerichtet diese Kultur an. Und in den Imperien wurden unsere beide Identitäten auch zielgerichtet angegriffen. Man hat versucht, sie zu vernichten auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und es macht Spaß, damit zu spielen, zu zeigen, was uns vereint, diese zwei Völker, aber was auch die Unterschiede sind, was unvereinbar ist. Und das ist diese einfache Idee von diesem Projekt. Die zweite sehr einfache Idee ist, dass ich in die Ukraine fahre, jetzt in Kriegszeiten und dort Videos aufnehme mit dortigen Musikern und Musikerinnen, um ihnen zu helfen, um ihre Sicht auf meine Musik zu verewigen und das ist alles sehr emotional. Der Puls Europas schlägt meiner Meinung nach jetzt in der Ukraine und auch in Israel und deshalb ist das auch an diese Reisen und diese Geschichten geknüpft, die damit verbunden sind.
Wir können ja mal ganz konkret reinhören. Sie haben mit Gennady Fomin ein ukrainisches Volkslied auf Jiddisch in Kharkiv aufgenommen und dazu gibt es eine ganz spezielle Geschichte, die wir gleich hören.
Mm-hmm. I shall avoid a Slovenke pfeift sein Lied. Ich hoge weit Sicherheit, nur er hat gewusst mir nie.
Herr Wodinczek, in diesem Lied haben Sie in einem Duett gespielt mit Gennadi Fomin, der wiederum der Vater einer Kollegin von Ihnen ist. Wie kam es zu diesem Video, welches Sie gemacht haben?
Auch das hat eine sehr lange Vorgeschichte. Dazu muss man sagen, dass der Text, der jiddische Text zu diesem Lied von mir stammt. Und ich habe versucht, da Bilder und Metaphern zu finden, die sozusagen für eine jüdische Seele nachvollziehbar sind. Und ich habe zuerst ein ganz tolles Produzententeam kennengelernt, als ich ein paar Monate vor dieser Aufnahme in Charkiw gewesen bin. Es war der Sommer 2024. Es war eine sehr schlimme und sehr besorgniserregende Situation, weil russische Truppen in sozusagen um Dörfer herum einmarschiert sind und versucht haben, Charkiw einzunehmen und es sehr stark beschossen haben. Und es gab durchgehend Alarme und es wurde Strom abgestellt. Und Gennadi Fomin ist legendär als Klezmer-Klarinettist auf der ganzen Welt bekannt. Bin ich eben über seine Tochter herangekommen, weil wir in Deutschland zusammen spielen. Die Szene ist klein, alle kennen sich. Dann habe ich mich in seiner Hochschule mit ihm verabredet und dort stand ein Fenster offen. Ich habe ein ganzes Militärorchester aus dem Fenster gehört. Und so habe ich erfahren, dass er eigentlich bei der Armee ist und in einem Militärorchester spielt und eigentlich auch Militärkleidung trägt. Dann haben wir dieses Lied geprobt und hatten ganz wenig Zeit. Wir konnten wirklich ganz wenige Aufnahmen machen, weil die Sonne sonst so grell geschienen hat. Und einige Tage später ist Charkiw wieder beschossen worden und wir haben erfahren, dass an diese Stelle, wo wir gestanden haben, eine russische Rakete eingeschlagen hat.
Wie ist das für Sie, in einem Krieg Musik zu machen?
Ich habe mich sehr lange sehr unwohl damit gefühlt. Ich habe sehr lange gedacht, dass man sich irgendwelche kreativen Erlebnisse gestattet auf dem Rücken der Menschen, die sterben, dass man nur mit humanitären Missionen in diese Gebiete fahren kann. Aber ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Krieg Kunst und Kultur machen. Es gibt Menschen, für die das sehr wichtig ist. Und vor allem ist es eine Chance. Es ist dieser Puls Europas, der jetzt meiner Meinung nach das Herz Europas, was jetzt in der Ukraine schlägt, diesen Puls aufzufangen. Das funktioniert nur, wenn man dahin fährt, diese Erlebnisse hat, diese Kontexte versteht und diesen Künstlerinnen und so weiter eine Stimme verleiht, die sie sich selbst nicht verleihen können. Also ihre Stimme auch mit verstärkt und auch für all diejenigen spricht, die keine Kunst machen können, weil sie ihr Land und meiner Überzeugung nach auch, das sind keine leeren Worte, uns alle mit der Waffe in der Hand verteidigen und die auch nicht die Chance haben, Musik und Kunst zu machen, weil sie schon getötet wurden von den russischen Invasoren.
Ich denke da vor allen Dingen auch an das Video zu ihrem jiddischen Tango. Da haben Sie mit Ihrem Kollegen Orest Nakonetschny gespielt und da ist kurz zuvor etwas Schlimmes passiert. Wie ging es Ihnen damit, als Sie oben auf dem Dach in Lviv saßen und mit Ihrem Kollegen gespielt haben?
Also ich habe am 7. Juli 24 ein Solokonzert gespielt in Kiew im Sholem Aleichem Museum. Und es war wirklich toll, jüdische Musik zu präsentieren. Es sind sehr viele Menschen gekommen, sehr viele Menschen, die ich nicht kannte, aber auch viele meiner Freundinnen und Freunde und auch Menschen, die im Krieg sind, also die in Fronturlaub waren. Auch solche Menschen sind gekommen. Dann haben wir noch ganz lange im Restaurant gesessen und am nächsten Tag war ich in Kiew, das ist der 8. Juli gewesen. Und an diesem Tag sind sehr viele Ziele mit Hyperschallraketen und so weiter und mit Marschflugkörpern in Kiew beschossen worden. Und unter anderem wurde ein Kinderkrankenhaus getroffen und es war alles sehr laut in der Stadt. Ich habe in den Luftschutzräumen noch nie so viele Menschen gesehen. Die Leute, es war wirklich so laut, dass die Leute wirklich mal alle en masse in diese Bunker gegangen sind. Und bin ich in der Nacht nach Lviv gefahren und hatte diesen Aufnahmetermin und habe sehr lange mit mir gehadert, weil es sich ja gehört, dass man nach so einem großen Angriff eigentlich trauert. Und weil ich dachte, die Menschen hören vielleicht die Musik über ihre Fenster und denken, was passiert da auf dem Dach? Warum wird da gesungen, wenn andere Menschen gerade gestorben sind oder wenn gerade die Leichenhallen gefüllt sind, wenn gerade das ganze Land trauert und das ganze Land hat getrauert. Aber das ganze Team hat gesagt, wir sollen es machen und es spielt auch überhaupt keine Rolle. Es gehört dazu, also Tod und Leben gehört dazu. Die Menschen bleiben bei den Sirenen stehen. Es gibt immer um 9 Uhr eine Sirene, die an die Toten erinnert und die Leute bleiben stehen und dann setzen sie ihre Beschäftigung fort. Und ich bin auch an einem anderen Tag in Lviv gewesen, wo Lviv massiv beschossen wurde, wo ein ganzes Hauskomplex zerstört wurde und 10 Menschen gestorben sind. Und ich habe dann am nächsten Tag auch nicht gewusst, wie ich mich verhalte. Und dann war ich zum Proben eingeladen bei einer 83-jährigen Kollegin von mir, die auch jiddische Musik macht. Und ich habe sie angerufen. Ich habe gesagt, gehört sich das denn? Können wir denn proben? Und sie hat gesagt, das ist der zweite Krieg, den ich jetzt erlebe. Wir haben damals weitergemacht. Wir werden jetzt weitermachen. Und diese Raketen werden uns nicht zum Schweigen bringen.
In den Videos, die Sie aus der Ukraine veröffentlicht haben, tragen Sie größtenteils Kippot, also jüdische Kopfbedeckung. Sie selber sagen aber, dass Sie gar nicht an Gott glauben. Warum haben Sie die dann aufgesetzt?
Weil das auch zu der Identität gehört, weil das ein Symbol ist, ein Zeichen ist, das sofort erkennbar ist. Ich trage auch offen einen Davidstern, einen sehr großen Davidstern, einen, wie meine Ehefrau meint, viel zu großen Davidstern. Das ist ein Symbol, das ist ein sehr schönes Symbol und ich wüsste jetzt kein besseres Symbol, das man hätte für diese Videos anziehen können.
Wer weiter Interesse an dem Projekt Ukrajidisch hat, kann die Webseite www.ukrajidisch.com aufrufen und dort werden Sie dann weitergeleitet auf seine YouTube-Seite und dort finden Sie dann auch Links für Facebook, Instagram und TikTok. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben auch immer noch die Möglichkeit, in dieser Sendung ein Lied mit jüdischem Bezug zu spielen. Wollen Sie sich da etwas wünschen?
Ja, ich habe ein Lied mitgebracht von Kolleginnen von mir, von den Alibi Sisters, die das nämlich auch schon lange Zeit machen. Jüdische Musik auf ukrainisch, ukrainische Musik auf jüdisch, auch nur rein jüdische, rein ukrainische Musik. Also ein wirklich ganz tolles Projekt aus der Ukraine, aus Kiew. Und die Alibi Sisters haben sich Gedanken gemacht, wie könnte ein ukrainisches Volkslied auf Jiddisch klingen und haben das Volkslied Janchiku Podolanchiku, haben davon eine Strophe umdichten lassen ins Jiddische, das heißt jetzt Jankele Podolankele und ist auch eine ganz tolle Spielerei und geht genau in die Richtung, was ich mache und ich würde mich freuen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch an diesem Lied erfreuen. Shabbat Shalom! Янчику, подолянчику, поплинь, поплинь, по Дунайчику, поплинь, поплинь, по Дунайчику. Розчешися, кучериці та чорненькі бровиці, розчешися, кучериці та чорненькі бровиці. Янчику, подолянчику, поплинь, поплинь, по Дунайчику, поплинь, поплинь, по Дунайчику.
Sie hörten das ukrainische Gesangsduo Alibi Sisters. Die beiden Schwestern Anna und Angelina Zawalski haben sich auf Interpretationen jüdischer und ukrainischer Musik spezialisiert und kombinieren traditionelle Lieder mit modernen Arrangements. Durch diese einzigartige Mischung aus kultureller Authentizität und musikalischer Innovation haben sich die Alibi Sisters bereits einen Namen gemacht und nehmen trotz der russischen Angriffe weiter ihre Musik in der Ukraine auf. Und jetzt hören Sie die aktuellen Meldungen.
Der deutsch-jüdische Historiker Michael Wolfson hat das Vorgehen Israels im Gazastreifen verteidigt. Jedes palästinensische Opfer ginge auf das Konto der terroristischen Hamas, sagte Wolfson im Deutschlandfunk. Die Hamas habe von Anfang an die eigene Zivilgesellschaft als Kanonenfutter eingeplant. Blockade und Krieg könnten sofort zu Ende sein, wenn die Hamas auf Gewalt verzichte. Wolfson äußerte Verständnis für Bundeskanzler Merz, der vor wenigen Tagen deutliche Kritik an Israels Kriegsführung in Gaza geäußert hatte. Der Kanzler drücke damit aus, was 80% der Deutschen und auch viele EU-Bürger dächten. Damit verhalte er sich realistisch, dennoch stimme er ihm inhaltlich nicht zu. Außenminister Wadephul verteidigte in den USA die Israel-Politik der Bundesregierung. Wir sind für die Sicherheit und die Existenz Israels verantwortlich, sagte er dem Sender Fox News. Gleichzeitig betonte er die schwierige Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und appellierte an Israel, humanitäre Hilfe zuzulassen. Der Judaist Christian Rutishauser wird im nächsten Jahr mit der Buber-Rosenzweig-Medaille geehrt. Der 59-Jährige melde sich umgehend als intensiver Mahner zu Wort, wenn er den Eindruck gewinne, dass es Rückfälle hinter das erreichte Niveau der Verständigung gebe. So begründet der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit seine Entscheidung. Rutishauser ist Professor für Judaistik an der Universität Luzern und engagiert sich seit Jahren für den jüdisch-christlichen Dialog. Seit 2014 gehört er zu den ständigen Beratern des Papstes für die religiösen Beziehungen zum Judentum. Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird seit 1968 jährlich an Personen oder Institutionen vergeben, die sich für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Mit einem feierlichen Festakt hat der israelitische Tempelverband zu Hamburg seine liberale Synagoge mit angeschlossenem Gemeindezentrum eingeweiht. Damit kehre nach mehr als 8 Jahrzehnten das Reformjudentum an einen sicheren Ort zurück, so der Verband. Die eigene Synagoge sei Ausdruck gelebter religiöser Selbstbestimmung und einer Erinnerungskultur, die der Vielfalt des deutschen Judentums gerecht werde. Damit markiere sie einen historischen Wendepunkt. Der israelitische Tempelverband zu Hamburg versteht sich nach eigenen Angaben als identisch mit dem im Jahr 1817 gegründeten Tempelverband. Soweit die Meldungen.
Das war's auch schon mit der Sendung Shabbat Shalom auf NDR Info. Ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Miron Tenenberg. Jetzt hören Sie noch die Auslegung der aktuellen Parascha, also des aktuellen Tora-Abschnittes von Rabbiner Julian Chaim Susson aus Frankfurt am Main.
Bamidbar ist das Buch, das nie hätte geschrieben werden sollen. Ursprünglich war das Ziel klar. Gott befreit das Volk Israel aus Ägypten, um es in das verheißene Land zu führen. Die Wüste war lediglich ein Übergangsraum. Doch aufgrund der spirituellen Unreife und der daraus resultierenden Sünde des Volkes verzögert sich die Reise um 40 Jahre. In dieser Zeit vollzieht sich ein grundlegender Wandel. Aus einem abhängigen, klagenden Volk wird eine generationenübergreifende Gemeinschaft, die Verantwortung übernimmt und sich auf den Weg zu einer freien, reifen Gesellschaft macht. Diese unerwartete Verzögerung, ein vermeintliches Scheitern, entpuppt sich als der eigentliche Ort der Erkenntnis. Das Volk lernt, dass Freiheit mehr ist als das Ende von Sklaverei. Freiheit bedeutet Charakterbildung, Verantwortung, Selbstüberwindung. Der Philosoph Emmanuel Levinas nannte dies eine schwierige Freiheit. In einer Welt, in der Effizienz oft über alles gestellt wird, lehrt uns Bamidbar, dass wahre Freiheit nur durch Geduld, Mühe und ethische Entwicklung entsteht. Wie schafft man eine Nation, die aus Individuen besteht, aber dennoch ein gemeinsames Ziel verfolgt? Die Menschheitsgeschichte schwankt zwischen zwei Extremen, dem Kollektivismus, wie im Sozialismus, Marxismus, Faschismus und religiösem Extremismus einerseits, und dem Individualismus, wie im Kapitalismus, Liberalismus und der Postmodernen andererseits. Beide vernachlässigen jeweils die andere Seite. Entweder wird das Individuum dem Ganzen geopfert oder Das Ganze wird dem Ego des Einzelnen untergeordnet. Bamidbar schlägt einen dritten Weg vor. Eine Vision, in der das Ich und das Wir miteinander in Beziehung treten. Es ist ein Modell, das die Spannung nicht auflöst, sondern produktiv macht. Das Ziel ist nicht die Auslöschung des Individuellen, sondern die Integration des Einzelnen in eine größere kollektive Erzählung. Zu Beginn von Bamidbar wird ein Zensus durchgeführt. In der griechischen Übersetzung heißt das Buch Arithmoi, Zahlen, was im Lateinischen zu Numeri wurde. Der Eindruck entsteht, Menschen werden zu Zahlen reduziert. Doch das hebräische Original spricht eine andere Sprache. Der Ausdruck Seu et Rosh, hebe das Haupt, bedeutet mehr als nur zählen. Es geht darum, jede einzelne Person anzusehen, ihr einen Namen, eine Herkunft, eine Geschichte zu geben. Gott fordert Mose auf, das Volk mit Würde zu zählen. Jeder Mensch ist ein Teil des Ganzen, aber nicht anonym. Das Zählen wird zu einem Akt der Anerkennung, der Wertschätzung und der Verantwortung. Im Gegensatz zur griechischen Welt, in der die Polis über allem stand und der Einzelne nur ein Werkzeug der Staatsmacht war, besteht im jüdischen Verständnis die Kraft der Nation gerade in der Bedeutung jedes Einzelnen. Lifkod, jemand zählen, bedeutet im Hebräischen auch, sich jemandem zuwenden, ihn ernst zu nehmen, ihm eine Aufgabe zu geben. Wer gezählt wird, wird gebraucht. Wer eine Aufgabe, ein Tafkid erhält, hat Bedeutung, wird erhoben. Sefer Bamidbar präsentiert ein tiefes Paradox. Wie kann der Mensch Teil einer kollektiven Mission sein und gleichzeitig seine individuelle Identität bewahren? Die Antwort liegt in der Balance, die die Tora anstrebt. Freiheit bedeutet nicht Egoismus und Gemeinschaft bedeutet nicht Selbstverleugnung. Eine reife Gesellschaft besteht aus Individuen, die in ihrer Einzigartigkeit Verantwortung für das Ganze übernehmen. Und diese Vision ist nicht theoretisch. Das Buch Bamidbar lehrt uns, dass wir inmitten des Chaos, der Komplexität und der Unsicherheit lernen müssen, sowohl das individuelle Gesicht als auch das kollektive Ziel zu sehen. Eine Gesellschaft, die entweder das Individuum opfert oder das Ganze ignoriert, wird scheitern. Nur wenn wir es schaffen, beide Seiten zu ehren, die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Mission, kann wahres Menschsein und wahre Freiheit gelingen. Denn dies ist die Voraussetzung für wahren Frieden. Gott zählt uns nicht als Zahlen, sondern er zählt auf uns, auf unsere Verantwortung, unser Mitgefühl, unsere Fähigkeit, Brücken zu bauen und Zukunft zu gestalten. Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbiner Julian Chaim Susson aus Frankfurt am Main. Zum Schluss hören Sie das Ledor Vador. Übersetzt lautet der Text: Von Geschlecht zu Geschlecht wollen wir deine Größe verkünden und ewig deine Heiligkeit heiligen. Es singt Kantorin Mimi Schäffer.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.